Petrusbrief, 2. Petrus 1, Vers 3 bis 11. Das lese ich mal vor, hier aus meiner Lutherbibel. Mahnung zu christlichem Leben steht darüber. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt. So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Darum, liebe Brüder und Schwestern, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Soweit das Bibelwort. Im Neuen Testament schreiben uns ja die Christen, die uns ermutigen und anleiten, immer wieder, wie wir das Christsein leben können. Und diese Briefe und Geschichten hier, die wir so gelesen haben, die sind an junge Christen geschrieben. Petrusbrief. Der erste Petrusbrief ist wahrscheinlich bei einer Taufe geschrieben und der zweite Petrusbrief ist auch eine einzige Ermutigung für Christen, dieses Christsein zu leben. Und bei meinem öfteren Lesen und Nachdenken bin ich auf ein Wort gestoßen, das hier mit Frömmigkeit übersetzt wird. Viermal kommt das auch im Petrusbrief und immer wieder im Neuen Testament kommt das vor, das Wort Frömmigkeit. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, ist uns geschenkt. Dieses Wort Eusebia habe ich mal ein bisschen nachgeforscht. Und ich wollte schon öfters mal wissen, was heißt das eigentlich, eine geistliche Wirklichkeit leben? Wie ist das überzeugend? Gibt es da irgendwas in der Bibel, eine Hilfe, eine Anleitung, zum überzeugend gelebten Christsein, zum überzeugten gelebten Glauben? Und dann habe ich festgestellt, das ist hier genau das Wort, was da vorkommt. Dieses Wort Eusebia. Dieses Wort hat etwas zu tun mit Gottesverehrung, mit Ehrerbietung gegen Gott, Leben in einem großen Denken, in einer großen Ehrfurcht, nicht Angst, aber einer großen Ehrfurcht, einen großen Respekt für Gott, für die Nähe Gottes, für die Größe Gottes, für die Kraft Gottes. Wie können und sollen wir das leben? Frömmigkeit hat manchmal so ein bisschen komischen einen Anklang. Der will fromm sein, frisch, fröhlich, fromm, frei. War mal so, glaube von Turnern, die hatten das mal so gemacht. Also es ging ein bisschen so altertümlich. Fromm sein, da, das ist ein Frommer. Ist aber auch teilweise ein Schimpfwort. Dann da gab es auch das ähnlich, die Pietisten, das sind auch so, das sind so die Formen, die sind also von vorgestern. Aber das sind wir natürlich nicht, wir sind die vorne auf, wir sind die von übermorgen mit dem lebendigen Gott und seiner Zukunft unterwegs. Aber dieses Wort hier, Petrus leitet dazu an und er sagt etwas, gerade auch in diesem Text hier mehrmals, spricht er von der Frömmigkeit, wie wir das leben, wie wir darin bestehen können, wie wir dann vorwärts kommen können. Das ist eine ganz gute Geschichte natürlich, der überzeugend gelebte, lebendige Glaube. Wie können wir das leben? Wie läuft es gut in diesem lebendigen Glauben? Wie geht es uns? Wie geht es dir mit diesem und in diesem lebendigen Glauben? Was ist das Wichtigste? Wie kann es gut gehen? Wie können wir gut weiterkommen? Das ist also jetzt mein Thema, wo ich noch etwas dazu sagen möchte. Warum ist das so wichtig? Mit und aus der Mitte zu leben. Ich war mit meinen Kindern vor einiger Zeit in einem Funpark und da gab es so Räder, so kleine Fahrräder. Und da konnte man versuchen zu fahren. Und da war vorne und hinten bei dem Rad war die Achse, die Mittelachse, total aus der Mitte. Und das war sehr schwierig, mit dem Ding zu fahren. Ich habe verschiedentlich versucht. Ich kam mir vor wie so ein Cowboy beim Wildwestreiten aus dem Ding. Also es ging fürchterlich auf und ab und das Ding war immer dabei, mich abzuwerfen. Ja? Wieso? Die Räder, die Achse war aus der Mitte. Wenn man keine Mitte hat, wenn die Achse und das Ganze aus der Mitte ist, dann läuft es nicht gut. Dann geht es wild auf und ab und das ganze Leben nimmt eine sehr große Wellenlinie. Das muss nicht so sein. Ich habe deswegen auch heute Morgen mal die Radillustration mitgebracht. Wenn das hier so weitergeht, hoffe ich, dass das nächste Bild kommen kann. Die zentrale Dimension, darüber sage ich zuallererst etwas. Wir brauchen eine Mitte. Wir brauchen nämlich eine Mitte, weil von der Mitte die Orientierung ausgeht. Ja? Von daher wird das andere justiert. Wir brauchen Orientierung und es ist unwahrscheinlich gut, dass wir eine Mitte haben. Wir Menschen brauchen eine Mitte. Was ist die Mitte? Was soll die Mitte meines Lebens sein? Wir haben auch Lieder, wir haben auch christliche Lieder, die das immer wieder besingen. Herr, du bist die Mitte, du bist unser Sinn, du bist unser Ziel, haben wir schon gesungen gerade vorhin. Und hier sehen wir das Rad, die Radillustration, der Christ, der gehorsame Christ, der mit Gott lebende Christ, der in Frömmigkeit, mit der Eusebia, der in diesem überzeugend gelebten Glauben, von dem hier 1. Petrus auch spricht, wie kann der leben mit dieser Mitte? Und die Mitte ist hier Jesus Christus. Und das ist eine sehr gut und entscheidende Mitte. Denn wir brauchen eine Orientierung, wir brauchen eine Ausrichtung für alles. Das ist das eine. Nehmen wir mal die Mitte als Achse. Wofür ist die Achse der Mitte? Vor allem denke ich für zwei Dinge. Einmal für die Lenkung an der Achse wird gelenkt. Ja? Also das ist sagenhaft wichtig, dass wir eine gute Führung haben, dass wir eine Mittelachse haben, wo gelenkt wird und wo wir wissen, wir sind in guten Händen in dieser Geschichte. Wir brauchen eine Mitte, eine Orientierung. Wir brauchen eine Mittelachse, wo wir wissen, wir haben eine gute Orientierung drauf. Noch was. Was ist noch an der Achse? Besonders an der Vorderachse, auch bei meinem Auto. Nämlich an der Vorderachse ist der Antrieb. Die Kraftübertragung kommt und geht von der Mitte aus. Und das ist auch sehr wichtig und sehr entscheidend. Auch in dem Text, in dem wir hier gelesen haben, das finde ich auch so wunderbar. Da steht, alles was zum Leben und zur Frömmigkeit, zum überzeugend gelebten Glauben dient, das hat seine göttliche Kraft uns geschenkt durch die Erkenntnis, dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch seine Kraft. Und alles geschenkt, steht da. Ja? Geschenk. Christsein beginnt mit einem Geschenk. Es ist Gnade, Gnade pur. Wir müssen uns nicht selber anstrengen, sondern Gott tut etwas für uns. In den Religionen müssen immer die Menschen etwas tun, das Entscheidende tun. Und sie bauen Leitern und sie kommen nicht zu Gott. Sie schaffen das nicht. Wenn wir ganz ehrlich sind, wir können nicht so sein, dass es Gott total gefällt, wenn er ein gerechter, ein großer, ein heiliger Gott ist. Wir Menschen, wir sind sündig. Wir sündigen in Gedanken und Worten und Taten ganz heftig. Und wir brauchen eine Erneuerung, wir brauchen eine Mitte, wir brauchen vor allem auch eine Kraft in unserem Leben. Und Jesus Christus ist auch eine Kraft. Er ist vor allem eine Person, er ist nicht eine unpersönliche Kraft nur. Aber unser Gott, unser dreieiniger Gott, ist ein großer Gott, ein mächtiger Gott in seiner Dreiheit. Der lebendige, der allmächtige Gott, Jesus, und seine Kraft, die er in dieser Welt hier in Raum und Zeit bewiesen hat, vor allem in seiner Liebe am Kreuz und in seiner Auferstehung. Tod ist ja tot, kann man nichts mehr machen normalerweise. Und da in dieser Todeswelt hat Jesus Christus ewiges Leben gebracht, in Raum und Zeit. Er, der ewig ist, reingekommen in Raum und Zeit, hat hier gelebt, ist gestorben, wie wir Menschen auch eigentlich. Er selbst hatte keine Sünde, das war anders. Und dann auf einmal ist er wieder auferstanden. In Raum und Zeit hat er ewiges Leben gebracht, eine ganz neue, andere Dimension. Ewiges Leben hat er uns geschenkt. Das ist eine Kraft, das ist ein Wesen, ein neues Wesen, was er in die Welt hineingebracht hat. Das ist auch hier in diesem Text beschrieben, etwas sehr, sehr Interessantes, Tiefes. Es lohnt sich wirklich, die Bibel zu lesen, nochmal weiter nachzudenken. Ich habe hier an dieser Stelle auch nach Jahren des Bibellesens eine Entdeckung gemacht, die ich euch kurz mitteile. Das ist, glaube ich, es ist, für mich war es eine Schippe tiefer als das, was ich bisher gelesen hatte. Es steht hier in diesem Text, dass Gott uns durch seine Herrlichkeit und Kraft alles geschenkt hat, Vers 3. Und dann Vers 4, durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt. Gottes Kraft ist den Christen, den Menschen mit Jesus geschenkt. Und er wirkt mit seiner Kraft. Gottes Kraft kann aus einem Egoisten einen Heiligen machen. Gottes Kraft kann die Innenweltverschmutzung reinigen. So rein, dass wir sehr, sehr froh sind und dankbar sind. Und das ist so rein, dass sogar, wenn Gott nachschaut, es akzeptiert und sagt, das ist okay. So kann ich dich nehmen. Du darfst zu meiner Familie gehören, du Sünder. Du kannst zu mir kommen. Durch Jesus Christus adoptiert Gott uns in seine Familie. Er vergibt uns die Sünden. Er vergibt uns die Verlorenen, die Weggelaufenen. Söhne und Töchter nimmt der lebendige Gott in Jesus an. Er nimmt uns zu sich, zu seinen Kindern. Er reinigt uns, er adoptiert uns als seine Kinder. Wir sind Kinder, auf Familienbasis mit Gott lebende Männer und Frauen. Und Gott sagt, du bist mein Kind. Du bist mein Kind in Jesus Christus, in der Verbindung mit Jesus. Er hat uns in die Familie Gottes hineingebracht. Das ist was ganz, ganz Schönes und ist was ganz Großes. Das ist auch meine und unsere Identität, unsere neue Identität. Wer bin ich, wer bist du? Ich bin der Uli Hees aus Moosach. Ich bin, was weiß ich, ein Pastor, ich bin ein Familienvater, ich bin Opa. Man kriegt mehr oder weniger Ansehen, was man so alles sagt. Wie viel ist es wert? Was bin ich? Wer bin ich? Ich habe etwas ganz, ganz Schönes. Das Größte, was ich sagen kann, ist, ich bin ein Kind Gottes. Ich habe eine neue Identität, ich habe einen Titel bekommen, der heißt VGA, der größte Titel der Welt, von Gott angenommen. Ich bin ein Kind Gottes geworden und das ist ein etwas ganz, ganz Schönes und etwas ganz Großes. Das ist das Wichtigste, das ist meine Mitte geworden. Nun steht hier noch etwas, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, steht, dass wir Anteil bekommen haben von der göttlichen Natur. Wenn mal in einer Familie, ich habe auch verschiedene Leute in meiner Umgebung, die haben Kinder aufgenommen und angenommen. Manche als Pflegekinder, manche als richtig adoptiert in die Familie genommen. Das heißt, die Kinder werden als eigene Kinder angenommen, die bekommen dann den Namen der Familie. Ja? Die fallen gar nicht mehr auf, wenn sie dann irgendwo sind und sagen, ich bin doch da und da. Und manche Leute wissen das gar nicht, dass sie angenommene Kinder sind. Das ist also auch was ganz Gutes, eigentlich was ganz, ganz Schönes, wenn man ein adoptiertes Kind ist. Man ist dann auch erbberechtigt. Das ist alles ganz schön. Wir sind auch als Kinder Gottes, es ist uns alles geschenkt. Wir sind auch erbberechtigt. Aber eins haben diese adoptierten Kinder, selbst in der Familie adoptierte Kinder, nicht. Nämlich, die haben nicht die Natur dieser Eltern. Die sind ja irgendwoher, woanders her adoptiert, oder? Also da müsste jetzt noch was Besonderes passieren. Ein besonderes Wunder passiert, wenn die Kinder auch so total identisch wären mit der Familie, in der sie hineingenommen wird, dass sie auch die Natur von diesen Eltern noch bekämen, oder? Das sowas kenne ich nicht, das gibt's eigentlich nicht, oder? Und hier dieser Text sagt, die Erlösung, das Heil und Jesus ist so einzigartig und so gründlich und so tief. Das ist einfach ein Wunder. Das steht hier in der Bibel, dass wir durch die Verheißung Gottes, in der Adoption Gottes, wenn er uns als seine Kinder annimmt, Gott uns auch innerlich auch noch eine Herzverpflanzung verfasst. Eine Wiedergeburt in der Erneuerung. Wir dürfen Kinder Gottes sein in Jesus Christus und in dieser Verheißung, in diesem Leben. Jesus kommt uns so nah in unser Leben und in unser Herz hinein und er bringt das Leben des Vaters, sein neues Leben, das ewige Leben, die Natur Gottes, das Leben Gottes in unser Leben hinein. Wir sind da deswegen keine Götter, aber wir haben Anteil an Gottes einzigartigem Leben. Also ich kenne keine bessere und keine tiefere Adoption als das. Und das hat mich nochmal neu zum Staunen gebracht, als ich vor einiger Zeit, ich weiß jetzt, wie viele Mal ich das schon gelesen hatte, ich hatte das noch nicht gesehen. Und das ist unwahrscheinlich schön und gut. Ich sage es euch jetzt hier schon mal weiter. Denke mal darüber nach, was das heißt, eine Mitte zu haben, von Gott angenommen zu sein, was das für ein Vorrecht ist. Es ist alles ein Geschenk. Ich erzähle euch jetzt einiges, auch an Herausforderungen. Aber denkt daran, der Uli hat nicht gesagt, was wir jetzt mal aufbrechen müssen und uns mal Dampf gemacht. Nein, ich ermutige euch und Gott schenkt uns etwas. So ist das mit dem Glauben. Es beginnt mit Gnade. Es geht alles auf der Basis der Gnade. Unser Glaube läuft auf der Basis der Gnade. Und es geht in unserem Glauben um ein Liebes- und Vertrauensverhältnis zu Jesus Christus. Hier ist auf diesem Rad ist der gehorsame Christ in Bewegung geschrieben. Da kriegen auch manche Leute schon eine Gänsehaut, wenn sie was von Gehorsam hören. Es ist ein dankbarer Vorgehorsam. Und hier, was ich jetzt betone und sage, ist Leben aus der Mitte. Das heißt, mit Jesus Christus, mit seinem Heil, mit seiner Orientierung, denkt an die Achse, ist eine Orientierungshilfe und es ist eine Kraftübertragung. Und es ist eine persönliche Geschichte. Jesus Christus in seiner Liebe und in seiner Kraft schenkt uns das, was nötig ist, zu einem überzeugend gelebten Glauben. Ja, ich glaube, das ist möglich, auch in unserer Zeit, in unserer Welt, das 2018, ich glaube, bin davon überzeugt, dass es möglich ist, mit allen Schwächen und Schwierigkeiten ein schönes geistliches Leben zu leben. Bei allen Ablenkungen, bei allen Verführungen, von denen der Petrus hier schon spricht. Und er sagt, das Ganze ist ja ein Prozess, ist auch ein Wachstumsprozess. Er bringt auch hier in seinem Text noch verschiedene Stufen des Wachstums, wie das alles er spricht von der Enthaltsamkeit, von der Konzentration auf das eine, das Festhalten. Er spricht von der Geduld, das heißt unter einer Last bleiben, nicht irgendwie abzuhauen. Er spricht von einer Mühe, er spricht von einem Fleiß. Es ist sehr, sehr wichtig, seinen Eifer auch wirklich auf das Zentrum, auf Gott konzentriert zu haben. Meine Frau Regina und ich, wir sind jetzt ein paar Stunden mit dem Zug gefahren. Wir waren da ganz oben im Norden. Und dann hatten wir zwei Fußballfans, die fuhren nach Bayern München zu einem Fußballspiel. Und wir haben hatten Stunden Zeit im Zug, uns zu unterhalten. Und die haben so viel geschwärmt. Und ich war erstaunt, wie viel die vom Fußball wussten und was die alles investieren für den Fußball. Und dann habe ich gesagt, ich bin sehr beeindruckt von euch. Fußball ist eine schöne Nebensache. Ja, also da haben sie das fanden sie auch, das hatten sie schon öfters gehört und das sagten sie auch. Und dann sagte ich, wisst ihr, wir sind engagiert bei der schönsten und wichtigsten Hauptsache. Ihr habt die schönsten und wichtigsten Nebensachen, das finden wir gut, was ihr jetzt alles erzählt habt. Dann hatten wir uns auch viel darüber unterhalten. Ich kenne mich eigentlich auch ganz gut da auf. Ich muss auch selber aufpassen, dass mich nicht sowas irgendwie so gefangen nimmt. Der Sport zum Beispiel, der Fußball. Aber wir haben die schönste und wichtigste Hauptsache. Und es hat mir jemand gesagt, die Hauptsache im Leben sei, dass die Hauptsache zur Hauptsache wird. Die Hauptsache wird und bleibt. Das ist die Hauptsache des Lebens. Die Mitte. Und dass ich wirklich da die habe. Ansonsten eier ich irgendwie darum. Und es geht nicht so gut. Nun, jetzt ein paar Dinge. Es gibt eine vertikale Dimension und die horizontale Dimension dafür. Und damit zu leben ist sehr wichtig und sehr konkret. Und das ist nach unten her das Wort, damit ist die Bibel gemeint. Und ich ermutige jeden Einzelnen, die Bibel zu lesen. Hast du in dieser Woche heute in der Bibel gelesen? Und nimm dir Zeit für die Bibel, das Wort Gottes. Das ist ein einzigartiges Buch, weil der lebendige Gott da spricht. Das Besondere an der Bibel ist ja, der eigentliche Autor, der Heilige Geist, der geheime Autor, erklärt uns die Bibel selbst. Und wenn ich die Bibel lese, kann ich zu Gott beten und er redet zu mir heute. Er ist ein ewiger Gott und er erklärt mir die Bibel, er kennt mich, er weiß mich, er kennt meine Lebenssituation und ich kann in der Bibel Hilfe und Kraft und Orientierung finden. Und für das geistliche Leben ist das eine sehr, sehr wichtige Grundlage. Und ich ermutige jeden Einzelnen hier, lasst euch nicht die Bibel wegnehmen. Lasst euch nicht die Bibel madig machen. Die meisten Leute, die über die Bibel schlecht reden, habe ich festgestellt, die haben sie nie gelesen. Aber auch viele Christen lesen immer weniger in der Bibel. Ich kämpfe auch damit, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn ich die Bibel lese, ich habe immer wieder den Eindruck, auch heute Morgen, ich schalte irgendwie den Turbo an. Ja? Ich war vor einiger Zeit auch, bevor ich zur Mozartstraße, dann hatte ich noch, ich muss ehrlich sagen, ich war so schnell, kam nicht dazu, musste zur U-Bahn und hatte nicht die Bibel gelesen. Da habe ich mein Losungsbuch mitgenommen, habe in der U-Bahn die Bibel gelesen. Also meine Losung gelesen. Da war ein Wort Gottes drin und da sprang der Turbo an und ich war so weg, ich fuhr etliche Stellen, ich hätte fast den Gottesdienst verpasst. Das ist nicht gut, wenn der Prediger zu spät kommt. Aber es war der Turbo angegangen und ich war so auf einmal so gepackt von dem Wort Gottes des Morgens, dass ich vergessen hatte, dass ich in der U-Bahn unterwegs war. Das geschieht nicht immer so, aber es ist gut, dass ich mir bewusst mache, warum ich die Bibel brauche, dass ich Interesse habe in der Bibel und dass ich sie lese. Heute am Sonntag ist ja in diesem Losungsbuch ein Psalm angegeben, der Psalm 146. Ich habe ihn nur kurz gelesen. Heute muss ich ehrlich sagen, da steht es, der ist überschrieben mit der ewigen Treue. Psalm 146, Psalm 145 ist auch so ein wunderbarer Psalm. Das sind über 20 Eigenschaften Gottes und über die Güte Gottes. Und Psalm 146 ist ein Psalm über die Treue Gottes. Mich macht das besonders froh, weil ich da viel von Gott schaue. Ich lese die Bibel, um Gott besser kennenzulernen, um Gott zu erfahren. Wer bist du? Herr, was willst du? Und dann denke ich über mein Leben nach. Herr, was bedeutet das, deine Treue für mich heute und jetzt und für meine Probleme? Und ich kann das dann verbinden im Gebet und im Leben mit ihm und vor ihm. Und ich ermutige jeden Einzelnen hier, die Bibel zu lesen. Selbst die Bibel zu lesen. Wir haben vor allem zwei Arten, ja, wenn wir die Bibel lesen. Einmal nennen wir das stille Zeit. Wir lesen einen sehr kurzen Text, einfach um Gott zu begegnen, um auf ein Wort zu hören und dann um zu beten. Oder wir wollen mehr von der Bibel kennenlernen. Wir lesen etwas mehr, länger und fortlaufender. Das ist gut, persönlich stille Zeit zu haben, über einzelne Texte einfach nachzudenken, intensiver. Und es ist auch gut, etwas mehr Zeit zu haben und ein bisschen mal ein Kapitel oder zwei in der Bibel zu lesen. Wenn wir drei Kapitel lesen pro Tag, kämen wir in einem Jahr sogar durch die ganze Bibel. Das ist gar nicht so, wobei es ist schwierig. Es ist gut, betend und nachdenkend. Es ist entscheidend, dass wir in einer guten Zeit in der Bibel lesen. Es geht auch nicht nur, dass wir lesen, sondern dass wir es möglichst mit einer guten inneren Einstellung lesen. Aber das ist sehr, sehr wichtig, die Bibel zu lesen, weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass das ein Lebensbuch, ein Orientierungsbuch ist, oder? Ist das wirklich so? Es wird ja heute weithin, auch in den Diskussionen über Abtreibung, über Leben, wann endet das Leben, Sterbehilfe und so weiter. Es wird also überall eine Menge wird da gemacht über die Familie, Ehe für alle und so weiter. Es ist erschreckend, was da so gesagt wird. Nur wehe dem, es bringt mal einer die Bibel ins Spiel. Dann lachen alle und sagen, dieses komische alte Buch. Und sie sagen, das ist natürlich einer von vorgestern, was der alles da so sagt und will, das ist ja überhaupt nicht relevant. Lasst euch nicht verdummen durch diese Geschichte. Lasst die Bibel, da spricht der lebendige Gott, der Schöpfer, der weiß es besser als wir. Martin Luther hat mal sehr schön gesagt, Die Bibel ist weder altmodisch noch modern, sie ist ewig, ewig. Alles wandelt sich, aber die Bibel ist ewig. Wir entdecken viel, jetzt noch ständig, nimmt das Wissen gewaltig zu, aber die Bibel ist schon von vorgestern. Das Buch der Zukunft, das hat Zukunft. Wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das ist der Lebensstil mit Zukunft. Mit der Bibel. Deswegen ermutige ich jeden, selber eine Bibel zu haben, darin zu lesen, auch als Ehepartner die Bibel zu lesen. Ich mache das auch immer wieder mit meiner Frau Regina zusammen, auch mit unseren Kindern, auch in unserer Familie, wenn wir etwas mehr Zeit haben. Ich lese eine kurze Geschichte. Und auch meinen Enkeln, das fängt ja wieder alles neu von vorne an. Ich habe jetzt ganz fitte Enkel, eine Vierjährige, die kleine Felicia. Ich bin ganz begeistert. Und ich habe schon gebetet und zu Gott gesagt, ich möchte Ihnen von Gott und den Helden der Bibel erzählen und sie Ihnen groß machen, bevor sie den Stars und Sternchen dieser Welt verfallen und von ihnen beeindruckt und verführt sind. Deswegen ist also sagenhaft wichtig und gut, die Bibel zu kennen und die Bibel zu leben, die Bibel zu lesen für unser Leben aus der Mitte, um ein geistliches, Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Es lohnt sich auch, sie auswendig zu lernen, gewisse Verse, und damit zu leben. Ich deute das jetzt nur an. Das ist das Einige. Wir haben damit eine Grundlage. Wir stehen auf Gottes Wort, auf Gottes Verheißung als Christen. Und nicht verdummen lassen durch die Leute, die uns das wegziehen wollen. Die sagen, die Bibel ist voller Fehler und was weiß ich alles. Wartet ab, bis die Leute ihre Irrtümer erkennen. Es hat schon mal jemand gesagt, was würdest du machen in einer Zeit, wenn jetzt wissenschaftlich oder irgendwie ganz klar erwiesen würde, dass die Bibel falsch ist? Was würdest du machen? Überleg dir, da kommen einige schlaue Leute und die haben ein tolles Angebot für dich und die argumentieren mit dir und die sagen dir etwas und du hast den Eindruck, wow, das ist aber ungeheuerlich, was die da sagen. Und die sagen, die Bibel kannst du vergessen. Was würdest du machen? Was würde ich machen? Nun, ich habe etwas gelernt von dieser Person. Die hat eine Zeit lang nachgedacht. Und dann hat sie gesagt, ich würde warten, bis die ihren Irrtum erkannt haben. Ich würde warten, bis die ihren Irrtum erkannt haben. Ja, finde ich gut. Also, lasst uns die Bibel, das Wort Gottes, nicht wegnehmen. In keinster Weise, das ist unser Fundament. Die hat auch die Zukunft. In der Weisheit des lebendigen Gottes, Jesus, ernst nehmen. Dann das eine, das nach oben ist Gebet. Das ist das Atemholen der Seele, sagt man auch, Gebet. Das Schöne ist ja, wir können mit Gott selber reden. Beten heißt mit Gott reden. Vor allem auf Gott hören und mit Gott reden. Beides. Ein Dialog. Ja? Beten und mit Gott reden. Steht übrigens auch in Psalm 138, als ich dich anrief, sagt der Psalmist, erhörtest du mich und gabst meiner Seele große Kraft. Als ich dich anrief, erhörtest du mich und gabst meiner Seele große Kraft. Also ich brauche viel seelische Kraft, viel Freude und Mut in unserer Zeit. Das Leben ist ganz schön anstrengend, finde ich, oder? Bin auch manchmal richtig mühselig und beladen und ich habe mich sehr gefreut über die Einladung heute Morgen. Das ist auch einzigartig bei Jesus, denn diese Leute will eigentlich gar keiner. Ja? Jesus lädt die ein, die mühselig, die gestresst, die kaputt, die gebunden sind. Er sagt, kommt zu mir. Kommt unter mein Joch, unter meine Leitung, unter meine Arbeitshilfe, unter meine Kraft. Bei mir könnt ihr aufatmen. Ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Und ich gebe euch Ruhe, Frieden, Geborgenheit. Das ist das, was ich brauche. Und das bekommen wir im Gebet. Es gibt verschiedene Arten des Gebets. Und es ist sehr, sehr gut und wichtig. Manche Leute sagen, oh, was denkt der vielleicht? Eine Viertelstunde soll ich stille Zeit haben. Was mache ich denn da? Nun, in der Bibel lesen, ein paar Verse lesen. Und dann, wenn du dann mal überlegst, mal ganz kurz, es gibt ja ein paar Arten des Gebets. Es gibt den Dank. Wofür könnte ich danken? Wofür könnte ich bitten, die persönliche Bitte, wir für mich jetzt bitten? Dann gibt es die Fürbitte, für andere beten. Für welche Leute, Angehörige und so weiter, könnte ich beten, Fürbitte. Dann gibt es das Lob, das heißt, jemand echte Komplimente machen? Wofür könnte ich jetzt loben, Gott loben? Was an seinem Wesen habe ich jetzt erkannt? Und wenn ich das Wissen da mache und drin bin, dann bin ich manchmal hin und weg. Das nennt die Bibel Anbetung. Hin und weg sein über Gott, über seine Größe, über seine Nähe. Das kann ich im Gebet erleben. Das sind fünf Arten gleich schon mal. Und dann ist die Zeit schnell rum, wenn ich das bisschen bedenke. Also bei mir geht das so. Wenn ich mir wirklich Zeit nehme, reicht es oft nicht mit einer Viertelstunde. Aber es ist ja egal. Aber es ist wichtig, dass ich mir Zeit nehme, dass ich mir eine gute, qualitative Zeit nehme, um die Bibel zu lesen und um zu beten. Und dass ich wachse darin, nicht nur für mich selbst zu beten, wirklich für andere zu beten auch. Und das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr hilfreich. Auch zu überlegen, was habe ich gebetet? Erwarte auch Erhörungen. Es ist wichtig, wir Christen, wir können auch viele Erhörungen erwarten. Gott handelt und wirkt. Ich kann das ja nur und will das auch nur andeuten. Dann gibt es noch die horizontale Dimension hier. Und da steht Gemeinschaft und Zeugnis. Das ist einmal die Dimension nach außen, nach innen Gemeinschaft. Damit ist gemeint, wir haben einander als Christen lieb. Wir sind Kinder Gottes. Wir werden in eine Familie hineingeboren. Wir können uns die Geschwister, die geistlichen Geschwister, nicht selbst aussuchen. Gemeinschaft heißt Nähe. Wir haben eine Mitte. Je näher bei der Mitte, desto mehr und näher sind wir auch beieinander. Ja? Kann man sagen und sehen. Christliche Gemeinschaft ist Christusgemeinschaft. Dietrich Bonhoeffer hat ein sagenhaftes Buch geschrieben, das heißt Gemeinsames Leben. Hat mich nebst der Bibel sehr geprägt. Gemeinsames Leben. Wir leben als Christen und wir haben gemeinsam Anteil. Wir haben gemeinsam Anteil an Gott, an der Vergebung. Wir haben gemeinsam Anteil an der Kraft Gottes. Wir haben gemeinsam Anteil an der Zukunft Gottes. Ich grüße euch herzlich als bewusste Christen hier. Ich bin mit euch in einer Erbengemeinschaft. Ich grüße euch herzlich hier. Wir sind eine Erbengemeinschaft. Wir werden alles erben bei Gott. Wir haben Anteil an Gottes Verheißung. Wir sind Gottes Erben. Wir werden mit Jesus, sind wir beschenkt. Das ist uns schon geschenkt. Ja? Wir sind eine Gemeinschaft. Gemeinschaft heißt gemeinsam Anteil haben an etwas, heißt miteinander Jesus lieben, Nähe zu Jesus haben, geistliche Gemeinschaft haben und geistliche Gemeinschaft praktizieren. In einer kleineren Zelle, in einem Hauskreis, in einem größeren Kreis, ist sagenhaft wichtig. Wir brauchen es alle, aber sei auch jemand, der etwas dafür tut. Wie kann ich Freunde haben, christliche Freunde haben? Wie kann ich dazu beitragen, dass die Gemeinschaft gelingt? Wir als Gemeinschaft hier sind die Summe der Glieder. Wir sind ein Orchester, nehmen wir mal an. Und jeder bringt einen Ton mit. Und es ist gut, dass wir nicht die Schrillsten mitbringen, sondern dass wir eine harmonische, gute Gemeinschaft sind, von Gott gestimmt. In der Liebe Gottes gestimmt. Darum geht es, ja? Dass wir das leben. Und wenn die Leute uns sehen, wenn die das hören und fühlen und hören, was bei uns so läuft, dann sollen sie erkennen, dass Gott hier spielt. Dass Gott hier wirkt, das hat Jesus gesagt. Daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Kinder seid, so ihr Liebe untereinander habt. Und Herr Jesus Christus hat gesagt, ich gebe euch meine Liebe, eine ganz neue Liebe. Eine persönliche, selbstlose, opferbereite Liebe, so wie Jesus sie gegeben hat. Das ist uns geschenkt und das gibt er uns, damit wir Gemeinschaft leben können. Ja? Und das ist sagenhaft wichtig, dass wir das in unserem Leben, damit es gut läuft, auch ein Stück praktizieren. Dass wir überleben in unserem Leben und Alltag. Wo lebe ich jetzt christliche Gemeinschaft? Wo habe ich einen Freund? Wo hast du einen Freund? Wo hast du eine Freundin? Wo trägst du dazu bei, dass die christliche Gemeinschaft gelingt? Und hier in unserem Text, 1. Petrus, steht auch Liebe zu den Gläubigen und Liebe zu allen Menschen. Das heißt, diese Liebe Gottes ist so stark und so ausstrahlend, dass wir andere Menschen lieben. Ich frage mich auch manchmal, was machst du denn da? Gehst du auf die Straße und denkst, du könntest die ganze Welt bekehren? Na, ich weiß, ich kann nicht die ganze Welt bekehren. Ich bin auch nicht für die ganze Welt verantwortlich, aber für einige. Und ich, mein Herz ist mittlerweile so überfließend, dass ich sage, Herr, ich möchte gerne im Himmel ankommen. Ich würde gerne eine ganze Schar aus hier den Leuten mitbringen, wenn es geht. Und deswegen teile ich Evangelien aus. Und es ist gut, wenn wir unser Herz erweitern lassen, die Liebe unseres Herzens erweitern lassen von Jesus, so dass wir Menschen, andere Menschen, auch andere Länder beglücken mit dem Evangelium und mit der Liebe Gottes, die wir erfahren haben. Und das ist dann das Zeugnis. Und das, da geht es um Wort und Tat. Ja? Einen geistlichen, lebendigen Lebensstil leben. Die mich kennen, wissen, dass ich das ist ein großes Thema. Also ich mache ständig Kurse, das ist mein Leben lang, dass das Evangelium weitergegeben werden kann. Es ist ein Großteil der Christen, die nicht regelmäßig von Jesus erzählen, was sie erlebt haben. Wann hast du das letzte Mal mit jemandem über Jesus gesprochen? Über das, was du erlebt hast und etwas gesagt über das Evangelium? Ich will keinen entmutigen, aber ich kann dich ermutigen. Heute ist ein schöner Tag, ganz schöner Sonntag, der 2. September, zu sagen, ich habe einen Impuls bekommen und ich werde mich klarer zu Jesus bekennen. Ich habe auch ein paar gute Tipps dazu. In Bezug auf die Identität. Wir sprechen immer wieder Leute, wir kommen mit anderen Leuten zusammen. Sag doch mal, ich bin ein leidenschaftlicher oder ich bin ein Nachfolger von Jesus. Oder wenn wir sagen unsere Meinung, wir können sagen, ich bin ein Nachfolger von Jesus Christus. Du bist ein persönlicher Zeuge von Jesus Christus. Und das hat Jesus gesagt. Er könnte sich unser schämen. Er schämt sich uns nicht. Und er hat gesagt, wer sich meiner nicht schämt und mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen. Wer mich verleugnet, wer sich meiner schämt, zu dem kann ich mich auch nicht bekennen. Und dem werde ich mich nicht bekennen. Wer mich verleugnet, den werde ich auch verleugnen, hat Jesus gesagt. Aber er hat gesagt, wer sich zu mir bekennt, also bekennen wir uns ganz klar zu Jesus, nennen wir den Namen Jesus. Es geht um unser Jesus-Bekenntnis, um unser Jesus-Zeugnis. Bekenne dich klar zu Jesus. Sage, ich glaube an den Herrn Jesus Christus. Das ist ein vollständiger Name. Also die meisten Leute, mit denen ich spreche, und das sind noch schon einige, die haben sich nicht bekehrt. Ich habe auch manches Mal versagt und denke nachher, du hast einen Fehler gemacht. Oder manchmal denke ich auch, Mensch, hast wieder ein bisschen Versager. Aber Jesus ist einer für Versager. Jesus ist einer, der uns Kraft gibt. Du kannst auch wieder weitermachen und neu anfangen. Und wo immer du Jesus bekennst, stehst du unter seinen Verheißungen. Jesus hat gesagt, sagt von mir weiter, ich werde euch meine Kraft geben. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ich gebe euch meine Kraft. Glaubst du, dass es passieren kann, dass die hartgesottensten von den hartgesottensten Muslimen, hier laufen einige Sheikhs in München herum, das sind Islamgelehrte, die haben den Koran auswendig gelernt, die haben ihr Leben lang nichts anderes gehört und gemacht, als das, was der Islam sagt und sind unwahrscheinlich da drin und angesehen, dass davon einer Jesus begegnet, auch oft durch eine kurze Begegnung, durch die Bibel, dass das zündet bei denen, dass denen ganze Kronleuchter aufgehen und die zu Jesus kommen und sagen, ich kann und will nicht mehr so weiterleben, ich muss mich bekehren, und sie bekehren sich zu Jesus und sie wissen, sie kommen unter größte Schwierigkeiten, einige wollen sie wahrscheinlich umbringen und sie bekehren sich zu Jesus. Kann das passieren? Also das fordert meinen Glauben schon sehr heraus, muss ich sagen. Aber es ist passiert. Und das finde ich ungeheuerlich. Jesus will uns zu seinen Zeugen machen. Er ist der Herr und er kann und will dich gebrauchen. Wir dürfen Zeugen von ihm sein. Er bekennt sich zu uns und er will uns gebrauchen. Damit es gut rund geht in unserem Leben. Ich habe jetzt einige Dinge gesagt über die Mitte. Ich wiederhole es nochmal. Über die Basis des Wortes, das Gebet, die Gemeinschaft und das Zeugnis in Wort und Tat. Und ich meine sogar auch, das muss man mischen. Ja? Immer wieder ein Stückchen und das gleichzeitig in unser Leben einbeziehen. Sein Lebensstil. Wie kann ich mein Leben so führen, so ordnen, dass das bei mir vorhanden ist? Sagt doch der Petrus in unserem Text. Ja? Wer das nicht hat, der ist irgendwie blind, sagt er. Bei denen, die das machen und die da permanent, die geduldig dabei sind, läuft es immer besser. Die erfahren Geduld, die erfahren Erkenntnis Gottes weiter. Es geht weiter und sie werden ankommen mit ihrem Lauf, mit ihrem Glaubenslauf, mit ihrer Glaubensbewegung bei dem lebendigen Gott, die ewige Herrlichkeit im Himmel. Das ist das Ziel dieser Reise, dieser Fahrt auf diesem Rad, mit diesem Rad, mit dieser Achse. Ja? Und dazu wollte ich euch, ihr Lieben, heute ermutigen, diese Mitte zu haben, zu bekommen. Es ist in Jesus Christus. Wer noch nicht zu ihm gekommen ist, wer die Mitte verloren hat, du kannst heute voll die Vergebung nehmen, du kannst voll zu Jesus kommen und sagen, Jesus, du vergib mir und sei du die Mitte, sei du mein Erlöser, mein Retter und sei du mein Herr, füll du mich aus, ich rechne mit dir, mit deinem Geist, mit deinen Verheißungen, das ist uns schon geschenkt, du musst jetzt nicht irgendetwas machen, du kannst so direkt, wie du bist, kommen, das ganze Paket ist schon geschnürt, der lebendige Gott will es dir schenken und wenn du Christ bist, hat er es dir schon geschenkt, du brauchst es nur auspacken. Ich habe jetzt nicht gesagt heute hier, ihr müsst euch jetzt anstrengen, jetzt steht mal bitte schön auf, ihr lahmen Germeringer. Nein, ich habe gesagt, ihr habt ein Riesenpaket bekommen, packt es bitte aus. Ich habe euch ermutigt, wollte euch ermutigen, lasst uns Fleiß daran wenden, in diesem Lauf, in dieser Bewegung des Glaubens zu sein und zu bleiben. Lasst uns etwas stille sein und darüber nachdenken, wie Gott das machen kann und jeder soll es für sich überlegen. Wir können auch gerne noch darüber sprechen nachher. Ich nehme mal jetzt schon mal eine Zeit einfach des stillen Gebetes. Ich bete und dann machen wir das, das letzte Lied. Ja? Ich bete gerade. Lass uns einfach ein Stückchen stille sein und ich bete dann.